Ja, ein herzliches Willkommen. Ich freue mich über alle, die zuschauen. Thema ist Gottes Endzeitgemeinde und zwar in Gottes Gegenwart. In Gottes Gegenwart zu sein oder nicht, das ist das ein oder alles. Es entscheidet, ob wir ewiges Leben haben oder eben nicht. Woher kommt eigentlich der Begriff Endzeitgemeinde? Ein ganz kurzer Blick in die Bibel hinein. Paulus beschreibt es als die Zeit nach Jesu Ankunft, als er auf der Erde war und dann in den Himmel aufgefahren ist. Oder in Daniel wird es beschrieben als die Zeit nach 1844. Wie auch immer, was wir als Definition nehmen, wir sind mittendrin. Wir sind, wenn wir uns zu Gott halten, Gottes Endzeitgemeinde. Und wenn wir in die Endzeit hineinschauen, eben ab der Himmelfahrt Jesu Christi, dann ist es sehr wichtig, auch in die Offenbarung zu schauen. Dort heißt es dann direkt am Anfang, was in Kürze geschehen soll und auch zum Abschluss der Offenbarung, was bald geschehen muss. Aber bevor wir dahin zurückkehren und uns dort noch einmal ganz besonders mit der Gegenwart Gottes beschäftigen, möchte ich ganz an den Anfang gehen, nämlich zur Schöpfung, als Gott alles gemacht hat hier auf der Erde. Er hat es wunderschön gemacht, erfüllt mit Formen und Farben. Er hat uns und die Tiere geschaffen, die Lebewesen, mit Geschmack, mit Geruch, mit Sinnen, mit aller Möglichkeit, das zu genießen, was er geschaffen hat. Und als Gott alles ansah, was er geschaffen hat, sagte er in 1. Mose 1, Vers 31, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und etwas, was eben mit dazugehörte zu diesem Es war sehr gut, waren die Menschen, die in diesem wunderschönen Garten in Harmonie mit Gott lebten. Gott und der Mensch konnten ganz enge und tiefe Gemeinschaft erleben. Sie konnten miteinander genießen, miteinander erleben und es gab überhaupt keine Scheu. Bis zu diesem einen Moment, wo dann alles vorbei war, nämlich den Sündenfall. Den Moment, wo Adam und Eva zu diesem Baum griffen und diese Frucht aßen, weil der Gegenspieler sie betrogen hatte. Und was dann folgte, ist das Drama, welches die gesamte Menschheitsgeschichte durchzieht, was wir auch miterleben. Der Mensch, Adam und Eva, die ersten Menschen, wurden aus dem Garten Eden vertrieben. Und das Erste, was geschah nach dem Sündenfall, war, dass sie von Gott getrennt wurden. Sie hatten Angst vor ihm. Als Gott direkt nach dem Sündenfall in den Garten Eden kam, da versteckten sie sich vor Gott. Sie hatten Angst vor ihm. Sie wollten plötzlich nicht mehr in seiner Gegenwart stehen. Sie hatten zum ersten Mal das Erlebnis eines schlechten Gewissens. Und sie hatten plötzlich das Erlebnis, dass sie nackt und bloß vor ihrem Gott standen. Trennung von Gott, Hinauswurf aus der absolut perfekten Umgebung, wo alles sehr schön war. Und plötzlich mussten sie etwas erleben, was wirklich ein riesiger Unterschied zu dem war, was sie vorher hatten. Schmerzen, Leid und viele andere Dinge mehr. Ich denke, sie werden immer wieder daran gedacht haben, was sie verloren haben. Diesen herben Verlust von wunderschöner Umgebung, von Wohlbefinden, hinein in eine harte Umgebung mit Überlebenskampf, mit Tränen und Leid und vor allem Trennung von ihrem Schöpfer und später auch ihrem Erlöser. Ein klein bisschen fühle ich mich daran erinnert, was ich damals als kleines Kind erlebt habe. Wir lebten in Berlin, und zwar in dem Teil West-Berlin, der von Mauern umgeben war. Ich liebe Natur über alles. Aber an manchen Stellen und in einiger Zeit, wo wir dort lebten, habe ich nichts machen können, als bis an die Mauer gehen, über die Mauer schauen und dort die herrliche Landschaft sehen. Aber auf unserer Seite, wo wir wohnten, da gab es kaum richtig schöne Natur. Das Einzige, was ich tun konnte, war Pflastertreterei durch die verschiedenen Straßen. Und immer wenn wir in Urlaub gefahren sind, habe ich es geliebt, diese Weite von Wäldern und Feldern und Bergen und Seen. Wer irgendwo in einem Bereich wohnt, wo es viel schöne Natur gibt, kann das vielleicht gar nicht nachvollziehen. Aber für mich als Kind war das plötzlich wie Luft zum Atmen. Es war so wunderschön, ich wollte nie wieder weg. Und wenn wir dann wieder nach Hause gefahren sind, das ist immer noch ganz in meinem Kopf, habe ich als Kind Grashalme oder Blumen gepflückt und mitgenommen. Ich habe sie im Auto festgehalten, in der Hoffnung, etwas von diesem Wunderschönen mitzunehmen, dass ich es mit hineinnehmen kann, dorthin, wo ich gewohnt habe, fast wie im Gefängnis, hinter dieser Mauer. Gottes Natur ist wunderschön. Paradies muss etwas Geniales gewesen sein. Und der Schmerz von Adam und Eva muss furchtbar gewesen sein an dieser Stelle. Und sie konnten nicht sehr viel mitnehmen aus dem Garten Eden. Gott nannte es den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von diesem Baum sollt ihr nicht essen, sagte er zu ihnen. Bitte, was bedeutet eigentlich Erkenntnis? Was erkannten sie? Haben sie etwas rein kognitiv verstanden? Wir haben mehrere Stellen in der Bibel, wo Erkennen vorkommt. Da heißt es zum Beispiel, Adam erkannte sein Weib Eva. Und eindeutig ist es nicht der Fall, dass er ein Fernglas in der Hand hatte und sagte, oh, dort in 2 Kilometer Entfernung, das ist mein Weib Eva, ich erkenne sie. Nein, es heißt, Adam erkannte sein Weib Eva und sie wurde schwanger. Das bedeutet, es ist ein direkter Erlebnisprozess, was die beiden hatten und was etwas in Gang gebracht hat. Erkennen nach der Bibel bedeutet gleichzeitig etwas erleben. Ich lebe dann darin. Und die Erkenntnis des Bösen, die noch dazu kam, bedeutete, sie mussten das Böse erleben. Schmerzen bei der Schwangerschaft, Verlangen in einer Art und Weise, wie es nicht sein sollte, Herrschaft des Mannes über die Frau, wie es so nicht von Gott gedacht war, Dornen und Disteln, die Schmerzen hervorrufen, Schweiß, im Angesicht des Schweißes sollst du dein Brot verdienen, hart wird es sein. Und wie lange dauert es? Bis man selbst wieder zu Staub zerfällt, bis der Mensch das Leben lässt und wieder zu Staub wird. So hatte Gott sich das nicht gedacht. Aber das ist das Erkennen des Bösen. Wir als Menschen, Adam und Eva und alle Nachfolgenden, erkennen, was das Böse ist, weil wir es erleben. Wir leben mittendrin und wir leben gleichzeitig in der Trennung von Gott. Wir können ihm nicht mehr persönlich begegnen. Immer wenn Gott dem Volk begegnet ist oder wenn er Menschen begegnet ist, hat er das so getan, dass der Mensch ihn, Gott, nicht direkt sehen konnte. Wir haben zum Beispiel die Begegnung Mose mit Jesu Christi. Wie kam hier Jesus Christus zu Mose? Er kam im brennenden Dornbusch. Mose sah etwas, was gewaltig war, was ihn vielleicht in Angst und Schrecken auch versetzt hat. Aber er sah nicht direkt Gott. Er sah etwas, was Gott umhüllte. Gott wollte auch mitten unter seinem Volk wohnen, als Israel aus Ägypten herausgeführt wurde. Aber war Gott direkt sichtbar mitten im Volk? Nein, er wohnte im Heiligtum. Dort war er gewesen, um das Volk vor ihm direkt zu schützen, weil sie seine Gegenwart nicht erhalten oder nicht ertragen konnten. Wolken und Feuersäule. Später kam Jesus Christus. Er kam auf diese Welt, aber er kam nicht als allmächtiger Gott. Er hat sich mit dem Menschlichen verbunden. Es heißt in Johannes 1, Vers 14, und das Wort ward Fleisch, und das Wort wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus kam eben nicht als Gott. Das hätten wir gar nicht überlebt. Er hat sich mit dem Menschlichen verbunden. Er umkleidete die Göttlichkeit mit Menschlichkeit. So beschreibt es Ellen White, weil wir könnten ihn sonst gar nicht ertragen. Aber so wie er kam, wohnte er mitten unter den Menschen. Und die Menschen konnten ihn sehen. Er aß mit ihnen zusammen, er trank mit ihnen zusammen, er war mitten unter ihnen und lehrte sie. Und dadurch, dass er hier als Mensch war, Menschlichkeit, die Göttlichkeit umkleidete, war es möglich, dass wir ein Stück weit Gott sehen konnten. So heißt es in Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Weil er hier auf der Erde war, können wir etwas von Gott sehen, weil Jesus uns ihn verkündigt hat, in Person, lebendig. 3 Texte kurz im Staccato. Johannes 5, Vers 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Wenn wir also Jesus sehen, was er tut, dann wissen wir, was auch der Vater im Himmel tut. Denn Jesus Christus tut nichts als das, was er den Vater tun sieht. Vater und Sohn sind darin identisch. Johannes 12, Vers 49. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Wen hören wir, wenn wir Jesus Christus hören? Wir hören Gott, den Vater. Denn Jesus Christus hat sich immer weiter ganz eng mit Gott verbunden, während er auf der Erde war. Wenn Jesus verkündigt, verkündigt eigentlich Gott, der Vater. Und Offenbarung 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer hat die Kinder geherzt? Ja, Jesus Christus, aber es ist das Gleiche, was der Vater tut. Wer hat die Jünger geführt? Wer hat getröstet? Wer hat geheilt? Wer hat zum Leben erweckt? Jesus Christus, der Sohn, ja, aber in gleicher Weise auch der Vater. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Denn Jesus handelt wie der Vater, Jesus redet wie der Vater und durch Jesus sehen wir auch den Vater. Heute ist Jesus nicht mehr direkt unter uns. Wir haben das Licht Gottes durch sein Wort. Durch das, was er durch den Heiligen Geist weitergegeben hat, können wir verstehen. Und es sind Lichtstrahlen des Lebens, die wir dadurch sehen können. Ja, Gott kann man ein Stück weit auch in der Natur sehen. Aber die Natur hilft uns nicht, den Erlösungsplan zu verstehen. Dafür brauchen wir Gottes Wort und brauchen wir das Wirken des Heiligen Geistes. Noch ein kleiner Umweg mit dazu. Eins ist eindeutig, wenn man sich die Evangelien anschaut. Jesus Christus wollte Gemeinde. Er sagte zu Petrus und den anderen Jüngern, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und in Apostelgeschichte 2, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wenn der Heilige Geist wirkt, wenn Menschen sich Gott hingeben, tut Gott eins. Er führt die Menschen in einer Gemeinde zusammen, damit sie zusammenstehen. Und diese Gemeinde fängt an, gemeinsam Gott anzubeten. Wenn wir Gott anbeten, wo sind wir dann eigentlich im Gebet? Wir sind direkt mit dem Hohenpriester Jesu Christi verbunden im himmlischen Heiligtum und befinden uns damit ganz direkt auch wirklich im Himmel, im Thronsaal Gottes, dort im Allerheiligsten. Nur wenn wir dort mit ihm wirklich verbunden sind, nur dann können wir wirklich ausgerüstet werden mit allem, was notwendig ist. In der Offenbarung Kapitel 1 wird Jesus beschrieben als derjenige, der mitten unter den Gemeinden wandelt, der uns mit allem versorgt, was notwendig ist. Und hier möchte ich wirklich einmal bitten, so richtig die Vorstellungsgabe ein Stück weit mit einzuschalten. Wenn wir als Gemeinden die goldenen Leuchter sind, die mit Öl gefüllt werden, wenn der Heilige Geist das Öl ist und er in uns wohnt, wir Tempel des Heiligen Geistes sind, dann bedeutet das, dass das eine ganz enge Verbindung ist zwischen Gott und Mensch. Er sieht uns als Christen, als Nachfolger, die wir unser Leben ihm übergeben haben, als sein Tempel, als sein Wohnort an. Gott direkt mitten in uns. Wir geben ihm die Möglichkeit, mit uns so eng zu verbunden zu sein, dass wir etwas von seiner Liebe wiederum ausstrahlen können. Ganz eng mit Gottes Gegenwart verbunden. Ja, Adam und Eva sind am Anfang aus dem Paradies hinausgeworfen worden. Mit ihnen ist die gesamte Menschheit aus dem Paradies geworfen worden. Diese enge Gegenwart ist zerrissen. Wir standen ganz alleine. Und de facto, wir haben überhaupt keine Chance, zu Gott zu kommen. Wir haben keine Möglichkeit, ihn zu erreichen. Wir könnten springen, wir könnten in eine Rakete steigen. Wir würden ihn niemals erreichen. Gott ist unendlich, er ist riesig, er ist gewaltig. Wir sind aber winzig klein und wir haben keine Chance. Die einzige Chance ist, Gott kommt zu uns. Und bereits im Paradies hat er Adam und Eva gesagt, dass er dafür sorgen würde, dass wir einen Erlösungsweg haben. Wenn er nicht durch den Heiligen Geist wirken würde, wenn er nicht zwischen Gemeinde Gottes und dem Gegenspieler einen Riss machen würde, hätten wir keine Chance, Gott kennenzulernen. Der Gegenspieler hätte uns voll im Griff. Wir würden in dieser Erkenntnis des Bösen fest und gefangen sitzen. Der Gegenspieler könnte mit uns machen, was er wollte.
Aber in dieses Gefängnis hinein, wo wir sind, getrennt von Gott, da spricht der Heilige Geist hinein. Hier hinein hat Gott sich hineinbegeben, in dieses Gefängnis, wo wir gefangen sitzen, um mit uns Kontakt aufzunehmen, um uns herauszurufen, um uns den Weg zu weisen, wieder in die echte Gemeinschaft mit Gott und einer Umwelt, die wirklich lebenswert ist, wofür wir gemacht sind. Wir sind nicht für den Tod gemacht. Wir sind nicht für Schmerzen und Leid gemacht. Das will Gott eigentlich nicht. Was wir hier in dieser Welt erleben, ist keine Freude. Aber Gott hat Freude für uns vorgesehen und Schönheit. Und dadurch, dass der Heilige Geist hier hineinkommt in diese Welt, haben wir hier schon eine enge Gemeinschaft direkt mit Gott, obwohl wir noch hier leben und durch diese Welt gehen und Schmerzen erleben können. Aber Gott geht diesen Weg mit uns, in uns, mit uns, durch uns. Wie können wir den Heiligen Geist empfangen? Hier an dieser Stelle einen dieser Schlüsseltexte noch dazu, zu diesem Verständnis. Da heißt es in Apostelgeschichte 2,38, tut Buße, kehrt um, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ich kann nicht einfach über diese Welt spazieren und sagen, ich tue, was ich will. Ich kann nicht einfach sagen, mein Wille ist das Wichtigste und meine Gefühle leiten mich korrekt. Meine Gefühle und mein Wille sind verdreht, sind nicht mehr so, wie sie sein sollten. Das, was damals Adam und Eva taten, hat solche Auswirkungen auf uns, dass wir gar nicht mehr genau wissen, was das Beste für uns ist, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, all das zu tun, was notwendig wäre, um eine wirklich liebevolle Gemeinschaft zu haben mit Gott und den anderen. Wir brauchen die Hilfe Gottes. Wir brauchen das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen Jesus Christus, den Hohenpriester, der uns erfüllt, der uns begleitet, der ständig bei uns ist. Denn Tatsache, wir sind unmündig und unfähig. Mit Gott aber ist das möglich, weil er in uns lebt und er uns führt. Und hier ist eine ganz entscheidende Frage für jeden, der zuhört. Liebst du Gottes Gegenwart? Gottes Geist zieht Menschen an. Er versucht es. Aber Gottes Geist stößt gleichzeitig Menschen ab. Jesus Christus, erfüllt mit Heiligen Geist, ging über diese Welt. Und Menschen liebten ihn, kamen zu ihm, wollten seine Nähe spüren. Und andere Menschen hassten ihn, fühlten sich abgestoßen von ihm und wollten ihn umbringen. Wir sehen Menschen, die gejubelt haben, wie zum Beispiel die Kinder, nachdem der Tempel gereinigt worden ist. Und andere rannten weg. Wir sehen, wie manche gerne hören wollen, was die Botschaft ist. Und andere diskutieren mit Jesus und geben ihm Schimpfnamen und sagen, er ist ein Lügner. Oder wir sehen zum Beispiel, wie er einen Menschen auferweckt, der schon 4 Tage im Grab lag und schon stank. Es ist eindeutig, dass ein Wunder geschah, dass mehr da war als nur ein Mensch. Es hat etwas gewirkt, was über das Menschliche hinausgeht. Manch einer sagt ja, man braucht bloß diesen ganz klaren Beweis. Gib mir einen klaren Beweis, dann werde ich auch an Gott glauben. Aber das ist nicht wahr. Wir Menschen reagieren nicht einfach auf Beweise. Beweise sind gut, sie helfen uns zu verstehen, es ist wahr, was in Gottes Wort steht. Aber es reicht nicht für die Beziehung, wirklich nicht. Was war denn vor der Sintflut? Wir hatten gehabt, dass Adam und Eva aus dem Garten Eden hinausgetrieben worden sind. Gott stellte 2 Cherubim vor den Garten. Warum stellte er 2 Cherubim vor den Eingang des Gartens? Nun, er sagt, damit der Mensch nicht mehr zum Baum des Lebens gehen konnte und auf ewig lebt. Ja, es gibt noch einen anderen, recht trivialen Grund. Der Garten Eden ist und war noch auf dieser Erde. Vor der Sintflut war der Eingang immer noch zu sehen. Nicht nur Adam und Eva konnten die Cherubim sehen. Alle anderen Bewohner der Erde, die kamen, konnten die Cherubim sehen und den Eingang zum Garten Eden. Jeder wusste, die Geschichte von Adam und Eva ist wahr. Jeder wusste, da ist Gott. Jeder sah, da sind Engel. Und da ist mehr als Menschen. Wir wissen nicht genau, wie viele Menschen bei der Sintflut auf der Welt lebten. Aber wer mal hochrechnet, so statistisch Stück für Stück, wie viele Menschen hätten gelebt haben können zu der Zeit, können das genauso viel gewesen sein, wie wir heute sind auf der Welt. Und wie viel kamen hindurch? 8 Menschen. Reichen Beweise, dass Menschen Gott nachfolgen? Oh nein, überhaupt nicht. Sondern etwas anderes ist viel entscheidender. Die Frage nämlich, liebst du Gottes Gegenwart? Liebst du die Stimme des Heiligen Geistes? Wenn du diese Stimme liebst, dann wirst du dich dem öffnen, du wirst angesprochen. Wenn dich diese Stimme aber abstößt, weil du in deinem Inneren total dagegen gepolt bist, weil du das nicht magst, weil du deinen eigenen Weg gehen willst, dann interessiert es dich nicht, dass das Gottes Stimme ist. Jeder Beweis ist dir vollkommen egal, sondern du wirst dich abwenden. Du wirst sein wie die Menschen in den Tagen Jesu, die mit ihm gestritten haben oder die nach der Auferweckung des Lazarus, eben der 4 Tage im Grab lag, wo eindeutig war, dass Jesus ein Wunder getan hatte, dann wirst du mit den anderen festlegen, dass dieser Jesus getötet werden sollte, denn er steht ihrem Weg im Weg. Sie wollen einen anderen Weg gehen und er stört, er ist ein Hindernis. Was ist Jesus für dich persönlich? Ist er für dich jemand, der liebenswert ist oder jemand, der deinen eigenen Weg und Willen stört? Nun, das ist die entscheidende Frage, ob ich im Himmel sein möchte. Es ist die entscheidende Frage, ob ich auf der neuen Erde sein möchte, ob ich bei Gott sein möchte. Wenn wir uns nämlich anschauen, was Gott für uns vorgesehen hat, dann ist dieser wunderschöne Text in Offenbarung 21 auf der einen Seite für manche Leute bestimmt sehr schön, könnte aber für andere Leute keine Freude sein, sondern eher Qual. Die Frage ist dann, die an uns gestellt wird, was bedeutet das für uns? Lesen wir mal den Text aus Offenbarung 21, gehört auch mit zu einem meiner Favoritentexte. Offenbarung 21, Verse 1 und folgende. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Klingt paradiesisch, oder? Ich stelle es mir wirklich so vor, wie dieses Bild hier zeigt. Jesus geht mit den Kindern und auch mit uns, ob wir noch Kinder oder Erwachsene sind, ich denke, wir werden Erwachsene sein, durch den Garten Eden und wir werden all diese Schönheit hier erleben können. Es wird prächtig sein, wunderbar sein, aber es wird nur wunderbar sein, wenn wir wirklich Jesus lieben, wenn wir diese Gegenwart lieben. Und eine für mich sehr spannende Frage dabei ist noch, wo sind wir dann eigentlich, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind? Schauen wir uns doch einmal ein wenig näher die Geschichte an mit dem neuen Jerusalem. Das neue Jerusalem wird folgendermaßen beschrieben in Offenbarung 21 ab Vers 9. Dort heißt es: Und es kam zu mir einer von den 7 Engeln, die 7 Schalen hatten, gefüllt mit den letzten 7 Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg, und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Hier wird die Braut genannt, ist eigentlich die Gemeinde Jesu. Sie scheint mit dem neuen Jerusalem ziemlich in einem zu stehen. Jerusalem wird dann folgendermaßen beschrieben. Diese Stadt hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore, und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Die Namen der Israeliten, der 12 Stämme? Woher kommen die Namen der 12 Stämme der Israeliten in der Offenbarung? Nun, wir haben sie in Offenbarung Kapitel 7. Es sind die 144.000 und es sind diejenigen, die versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Es sind diejenigen, die von Gott durch die letzte Endzeitkrise hindurchgeführt worden sind. Ohne diesen Heiligen Geist, die Führung, dass er in uns lebt, hätten sie das niemals machen können. Wir brauchen die direkte Gegenwart Gottes, um bestehen zu können. Das heißt dann weiter, und die Mauer der Stadt halte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Wofür stehen die 12 Grundsteine? Nun, für die 12 Apostel. Das heißt, für diejenigen, die die Gründer mehr oder weniger der neutestamentlichen Gemeinde sind. Das heißt, Jerusalem, das neue Jerusalem, besteht aus den Gläubigen des Alten und des Neuen Testamentes zusammen. Wer ist die Braut des Lammes in der Offenbarung? Die Gemeinde, die Gläubigen aller Zeiten. Und der Text sagt weiter, und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauern. Vermessen soll sie werden. Interessant. Es gibt nur eine einzige weitere, zweite Stelle, wo es ums Vermessen geht, wenn wir uns die Offenbarung des Johannes anschauen. Und das ist Offenbarung Kapitel 11, Vers 1. Dort heißt es, und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Wo befinde ich mich denn dort? Im Tempel. Nur diejenigen gehören mit dazu. Das heißt, es wird vermessen, der Tempel Gottes und das Volk Gottes. Gucken wir noch weiter, das neue Jerusalem, wie es beschrieben wird. Und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Welche Form hat die heilige Stadt? Nun, im Endeffekt die Form eines Quaders. So ungefähr wie dieser Würfel, den die meisten schon ziemlich gut kennen. Und hier noch eine Frage zusätzlich. Wie viele Kanten hat ein Würfel? Wir haben die obere Fläche, wir haben die untere Fläche. Das macht jedes Mal 4 Kanten, macht 8. Dazu kommen noch 4 Säulen, macht insgesamt 12 Kanten. Wie lang sind die Kanten? Sie sind jeweils 12.000 Stadien. Das macht insgesamt wie viele Stadien? Es macht insgesamt 144.000 Stadien. Kommt uns die Zahl irgendwo bekannt vor aus der Offenbarung? Schauen wir uns noch etwas an. Was war im Alten Testament auch würfelförmig? Es gibt etwas, was auch als würfelförmig beschrieben wird. Das finden wir zum Beispiel in 1. Könige Kapitel 6, Verse 19 bis 20. Da heißt es folgendermaßen: Das Allerheiligste macht er im Innern des Hauses, damit man die Lade des Bundes des Herrn dahin stellte. Und vor dem Allerheiligsten, das 20 Ellen lang, 20 Ellen breit und 20 Ellen hoch war und überzogen mit lauterem Gold, überzog er auch den Altar aus Zedernholz. Was war würfelförmig im Alten Testament? Das Allerheiligste war würfelförmig gewesen. Schon wieder das Heiligtum. Und noch ein letzter Punkt hier aus der Offenbarung. Siehe da, die Hütte, das Zelt Gottes unter den Menschen, und er wird mitten unter ihnen wohnen oder zelten. Wir befinden uns in der heiligen Stadt mittendrin im Zelt Gottes. Das, was in der Offenbarung als einziges immer wieder beschrieben wird, das Innere des Heiligtums. Alles, was mit der Erlösung zu tun hat, hat mit dem Heiligtum zu tun. Wenn ich mich darin befinde, dann gehöre ich zu denen, die mit vermessen werden. Dann gehöre ich mit zu denen, die vor Gottes Altar anbeten. Ich gehöre zu denen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und die sich vom Wort Gottes ernähren. Nur dann, wenn ich dort präsent bin, kann ich zur erlösten Schar mitgehören. Und wenn ich mich dort befinde, befinde ich mich schon hier auf Erden, direkt in Gottes Gegenwart. Wir können ihn nicht erreichen, aber Gott erreicht uns. Er erfüllt uns mit dem Heiligen Geist. Dem Heiligen Geist, durch den wir mit Gott in Beziehung sein können, durch den wir Gott anbeten können. Er ist unsere Nabelschnur zu Gott und er ist der Einzige, der uns leiten kann und verstehen lassen kann, was das Wort Gottes eben uns weitergibt. Worauf sollen wir uns als Gläubige setzen laut der Offenbarung? Wo befindet sich die erlöste Schar laut Offenbarung Kapitel 7? Nun ja, irgendwo wird das Bild immer deutlicher. Ich habe noch ein paar Texte. Offenbarung 12, 19 bis 21. Die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir und es kommen noch mehr Steine, Chalcedon, Smaragd und so weiter. Alles war wunderschön geschmückt. Alles war herrlich. Bitte schön, was überhaupt sollte jemals so geschmückt werden und ganz mit Gold bedeckt sein? Es gab nur das Heiligtum. Die Israeliten kamen damals aus Ägypten und sie haben sich selber mit Schmuck behangen. Aber das war nicht das, was Gott wollte. Er wollte, dass sein Heiligtum geschmückt wird. Und dafür hat er ihnen die ganzen Reichtümer der Ägypter gegeben. Mit anderen Worten, laut Offenbarung Kapitel 22, 22 bis 23 befindet sich zwar kein Tempel in der Stadt Gottes, denn im Endeffekt ist es so, die Stadt Jerusalem ist der Tempel. Die Stadt, genauer gesagt, ist das Allerheiligste. Es ist der Sitz Gottes und damit auch der Wohnort der Erlösten. Wenn wir dorthin kommen, wo Gott ist, sind wir mitten im Allerheiligsten, dort, wo Gott sitzt. Wir sind direkt im Zentrum, wieder direkt in der Gemeinschaft Gottes. Wir sind dort, wo wir einmal hinausgeworfen wurden, wo wir nicht länger bleiben konnten durch Adam und Eva. Wir sind jetzt getrennt, aber das Ziel ist, wieder ganz eng mit Gott verbunden zu sein. Nicht nur, weil der Heilige Geist in uns wohnt, sondern weil wir selber direkt uns bei Gott befinden. Dort, wo Gottes Wohnsitz ist. Und hier gibt es eine echte Veränderung. Plötzlich verändert sich das Zentrum des Universums. Ab diesem Zeitpunkt wird Gott wirklich mitten hier wohnen, auf dieser Erde, die neu geschaffen wird, und wir mitten unter ihm und den anderen Gläubigen. Und genau das ist es, was Jesus auch vorhersagt, wenn er sagt, dass er uns Wohnungen bereiten wird. Ich lese diesen Text noch als letzten Text hier innerhalb dieser Predigt. Johannes 14, Verse 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Ja, wir sollen genau dort sein, wo Jesus Christus ist. Und Jesus Christus ist genau dort, wo der Vater ist. Wir werden alle vereinigt sein am Thron Gottes. Wir werden in der Herrlichkeit wohnen können. Das ist Jesu Versprechen. Dafür ist er gestorben. Dafür ist er auferstanden. Und dafür hat er auch den Weg geschaffen, damit wir mit dabei sind. Jetzt in Gemeinschaft mit Gott zu leben, bedeutet auch dann in alle Zukunft in Gemeinschaft mit Gott leben zu können. Und es gibt wirklich nichts Schöneres als das. Und ich möchte alle einladen, wirklich dort mit dabei zu sein, ganz in der liebenden Hand Gottes. Lasst uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, du hast etwas Wunderbares für uns vor. Du hast schon von Anfang an gewusst, was geschehen würde. Und trotzdem hast du uns geschaffen. Trotzdem hast du uns das Vertrauen entgegengebracht. Wir sind jetzt im Leid gefangen. Wir wissen, dass, wenn wir hier auf der Erde leben, wir irgendwann sterben werden. Aber du hast einen Weg daraus geschaffen. Den Weg zurück in eine wunderschöne Umgebung, auf die neue Erde, die geschaffen werden wird, und in die direkte Gegenwart mit dem Vater, mit dir und auch dem Heiligen Geist, der schon jetzt ganz tief in uns wohnen kann, wenn wir ihm dieses Wohnrecht geben. Bitte halte uns in deinen Händen. Bitte halte diese Hoffnung stark. Bitte halte unseren Blick ausgerichtet auf genau dieses Ziel, was du uns gegeben hast. Und habe Dank, dass du uns durch alles hindurchträgst. Im Namen Jesu. Amen.